SWR 2 Forum.
Schutzschirm ohne USA. Wie verteidigt Europa seinen Frieden? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Wie viel Waffen braucht der Frieden? In der EU gibt es eine Kontroverse um die europäische Verteidigungsfähigkeit. Die Briten wollen trotz Brexit verstärkt in Rüstung investieren. Und im Weißen Haus sorgt Donald Trump für Unsicherheit, weil er noch einmal das amerikanische Engagement in Europa, im Nahen Osten und Afghanistan in Frage stellt, kurz vor seinem Ende als Präsident. Wie reagieren NATO und EU und wie wird sich Deutschland in Zukunft verteidigen? Darüber diskutieren Professor Dr. Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München, Thomas Wiegold, er ist Journalist, er betreibt den Blog augengeradeaus.net, in dem es um verteidigungspolitische Fragen geht, und Dr. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Major, wird die Welt jetzt wieder sicherer, weil Donald Trump geht, oder wird sie unsicherer, weil er noch nicht gegangen ist?
Kurzfristig müssen wir, glaube ich, davon ausgehen, dass es noch sehr wackelig sein wird bis zur Amtsübergabe im Januar. Bis dahin kann Präsident Trump noch viele Entscheidungen treffen, beispielsweise im Blick auf Afghanistan oder auch mit Iran, die für große Unsicherheit sorgen können. Und ab der Amtsübernahme von Präsident Biden wird es zu großen Teilen darauf ankommen, welche Entscheidungen er trifft und auch, wie gut wir Europäer mit ihm zurechtkommen werden. Klar ist aber auch, dass sich die globale Sicherheitslage nicht über Nacht verändern wird, sondern dass wir generell in einer globalen Sicherheitslage ist, die durch Machtverschiebungen, die durch Unsicherheiten und durch Großmachtrivalitäten gekennzeichnet ist. Und das ändert sich nicht über Nacht.
Herr Wiegold, ist die Bundeswehr jetzt eigentlich erleichtert, weil die Führungsmacht USA bald womöglich wieder führen wird?
Naja, ob die Bundeswehr insgesamt erleichtert ist, kann ich mir vorstellen, weiß ich so genau nicht. Wir müssen uns aber vor einem großen Irrtum hüten, der sich in den vergangenen Jahren sehr stark eingeschlichen hat, nämlich der Irrtum, dass Anforderungen an Deutschland und auch an die Bundeswehr dann auf einmal weniger werden, wenn der neue Präsident Biden ins Amt kommt, dass also viele Dinge, die immer Trump zugeschrieben wurden aus durchsichtigen politischen Gründen, zum Beispiel mehr auszugeben für Verteidigung, mehr zu tun, dass das alles weg wäre, wenn Trump weg ist.
Herr Masala, Sie haben immer wieder beklagt, dass man im Alltag in Deutschland keine Soldaten und Soldatinnen mehr sieht, keine Uniformen, keine irgendwie erkennbare Präsenz des Militärs. Das hat sich nun in der Corona-Krise geändert. Soldaten helfen in den Gesundheitsämtern aus, am Flughafen steht man ihnen gegenüber und redet vielleicht zum ersten Mal mit jemandem in Militäruniform. Hilft diese Präsenz im Zivilen auch den militärischen Interessen?
Nein, sie hilft den militärischen Interessen eigentlich relativ wenig. Und es besteht sogar eine Gefahr darin, dass die Bundesregierung oder das Verteidigungsministerium, das ja diese Corona-Einsätze werbemäßig ja begleitet, also das heißt, jeder Stabsgefreite, der jetzt in einem Gesundheitsamt sitzt, wird dort, ich sage es jetzt mal ganz plump, ein wenig abgefeiert, dass wieder das Bild entsteht der Bundeswehr als eine Armee, die primär für Amtshilfe und für nicht militärische Aufgaben da ist. Also es geht wieder zurück auf dieses Bild, das wir hatten, ich sage mal von 1990 bis 2004, des Soldaten als Brunnenbohrer und Oderbruchhelfer. Und darüber vergessen wird, dass der Kernauftrag des Soldaten eigentlich sozusagen das harte militärische Handwerk des Kämpfens ist. Also von daher, es dient der Popularität der Bundeswehr bei der deutschen Bevölkerung, aber es besteht die Gefahr darin, dass das Bild der Bundeswehr dadurch wieder ins Wackeln gerät oder beziehungsweise in eine Schieflage gerät.
Es gab und gibt in dieser Gesellschaft immer ein großes Misstrauen gegenüber Gewalt, gegenüber Waffen, Rüstung und natürlich auch dem Krieg. Gerade wieder hat man es erlebt, als die Grünen ihren Parteitag abgehalten haben mit einem neuen Grundsatzprogramm, wo sich auch dieses Misstrauen irgendwie ausdrückt. Und deshalb vielleicht ganz am Anfang nochmal ganz, ganz einfach gestellt an Sie drei die Frage: Wir haben Corona, wir haben den Klimawandel, wir haben ja Aufgaben und Lasten ohne Ende. Und warum sollen wir jetzt eigentlich noch Geld ausgeben für die Bundeswehr? Wozu brauchen wir diese Bundeswehr? Wer will sie? Wer braucht sie? Was ist ihre Aufgabe? Ist das nicht alles verschwendetes Geld? Man macht sich so Gedanken, es ist recht diffus, aber es ist eine Stimmung, die glaube ich, in breiten Bevölkerungskreisen da ist. Gibt es eine Antwort darauf, Warum Bundeswehr, Herr Masala?
Naja, es gibt da mehrere Antworten drauf. Also zunächst einmal ist die Bundeswehr oder ist die Bundesrepublik Deutschland Teil von einem rein politisch-militärischen Bündnis und einem Staatenbund, der eine starke verteidigungspolitische Komponente hat, also sprich NATO und Europäische Union. Und daraus resultieren ja auch Aufgaben. Darüber hinaus sind wir uns ja alle in dem politischen Diskurs einig, dass Europa mehr sicherheits- und verteidigungspolitische Verantwortung für die Stabilisierung seiner unmittelbaren Peripherie übernehmen muss. Auch da wird die Bundeswehr nachgefragt werden. Und aus all diesen Verpflichtungen und Aufgaben resultiert natürlich auch eine bestimmte Ausstattung, die die Bundeswehr haben muss, damit sie diesen Verpflichtungen und Aufgaben nachkommen kann. Also von daher, ja, es braucht sozusagen weiterhin Bemühungen und Anstrengungen, diese Bundeswehr zu einer Einsatzbereitschaft zu bringen, die sie in die Lage versetzt, sowohl material als auch personalmäßig, diesen Verpflichtungen gegebenenfalls nachzukommen.
Aber ganz konkret, wer bedroht uns eigentlich? Ist unsere Sicherheit wirklich in Gefahr? Wer soll denn jetzt in Deutschland einmarschieren? Alle unsere Feinde aus der fernen Geschichte sind heute unsere Freunde oder wenigstens nicht mehr unsere Feinde, Frau Major.
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, Sie hatten angesprochen, eben jetzt mit Corona ist alles anders. Wir müssen uns gewahr sein, dass wir auch mit der Pandemie nicht in eine Single-Issue-World, also eine nur Ein-Thema-Welt eingetreten sind. Das heißt, die sicherheitspolitischen Herausforderungen, die wir vorher hatten, von Russland über Syrien bis China, die bestehen ja weiter fort. Das heißt, die Pandemie kommt einfach nur dazu. Das heißt, die sicherheitspolitischen Probleme, Herausforderungen, die wir haben, die haben sich nicht in Luft aufgelöst. Man kann sogar sagen, wenn man in Richtung internationale Stabilität oder Konflikte guckt, dass die Pandemie möglicherweise, da stehen die Daten noch ein bisschen aus, sogar dazu beiträgt, dass sich Instabilitäten verschlechtern, dass geschwächte Staaten noch schwächer werden, dass Konflikte aufbrechen. Das heißt, die Frage, wie wir unsere Lebensform, das, was wir in Europa aufgebaut haben, wie wir die schützen, die stellt sich genauso, wenn nicht noch mehr, als vorher. Und ich glaube, das ist auch ein zweiter Punkt, ist so eine Art Missverständnis, dass Streitkräfte immer dafür da wären, sie direkt einzusetzen. Die allerhöchste Kunst letztlich von Militär ist, das zu haben, um es im besten Falle nicht einsetzen zu müssen. Das nennt man auch noch Abschreckung. Und ich glaube, den Anspruch, das, was wir in Europa aufgebaut haben, im Rahmen der EU oder der NATO verteidigen zu können, ist ein ganz wichtiger. Sie haben gesagt, wir sind von Freunden umzingelt. Ja, das stimmt, aber unsere Freunde sind nicht von Freunden umzingelt. Gucken Sie ins Baltikum, gucken sich die baltischen Staaten und Polen an. Die haben Nachbarn, die bewusst militärische Gewalt einsetzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und darauf muss dann auch Deutschland, die EU und die NATO vorbereitet sein. Auch wenn wir selber sagen, dass man den Einsatz militärischer Mittel sehr gut bedenken müsste. Nicht müsste, muss.
Es herrscht allgemein der Eindruck, dass mit dem Wechsel im Weißen Haus eine Art Neustart verbunden ist. So wie wenn der Computer mal irre wird und man ihm kurz den Strom abdreht, damit er nach dem Hochfahren wieder funktioniert. Ist das ein richtiger Eindruck?
Die Frage gilt jetzt wem?
Ihnen dreien. Wer möchte?
Dann würde ich gerne mal anfangen. Ich habe vorhin schon gesagt, man muss sich vor liebgewordenen Irrtümern hüten, die man in den vergangenen Jahren in der Amtszeit von Donald Trump aufgebaut hat. Und dazu gehört auch eben der Irrtum, mit einem Reboot, mit so einem Neustart wird alles anders und der Amerikaner ist unser Freund und es wird alles gut. Ich will nur mal dran erinnern, im Jahr 2011, damals hieß der US-Präsident Barack Obama, der hatte einen Verteidigungsminister Bob Gates und der hat bei der NATO in Brüssel eine richtig wütende Rede gehalten, das kann man auch nachlesen, wo er den Europäern gesagt hat, das geht so nicht weiter, ihr seid nicht bereit, was für eure Verteidigung zu tun. Und schaut nur auf die USA und wir sollen alles für euch machen. Und diese Vorwürfe damals in der Obama-Administration, das wird auch in der Biden-Administration wiederkommen. Also die Wünsche, die Anforderungen an Deutschland, an die Europäer werden eben nicht weniger werden.
Wenn ich vielleicht noch was sagen darf. Entschuldigung. Frau Major, Sie zuerst.
Danke, Herr Masala. Ich glaube, es sind vor allen Dingen zwei Punkte, die wir im Kopf haben sollen. Das eine ist, dass es parteiübergreifend in den USA eine Überzeugung gibt, dass die größte Herausforderung, und zwar eine systemische Herausforderung, China ist. Und darauf werden sich im politischen, finanziellen, militärischen Bereich die Aufmerksamkeiten der neuen US-Regierung fokussieren. Das heißt auch, wenn man das einen Schritt weiter denkt, dass Europa in weiten Teilen ein strategisches Problem ist, was weitgehend gelöst ist. Das heißt, wir stehen nicht so im Fokus. Und das ist etwas, das war vorher schon so, das wird aber auf jeden Fall mit beiden so bleiben. Und das Zweite ist das, was Thomas Wiegold eben angesprochen hatte, die Erwartung, dass die Europäer mehr machen müssen, die wird bleiben. Der Ton wird etwas freundlicher sein, aber in der Substanz wird sich dann nicht viel ändern. Das heißt, mehr für die eigene Verteidigung, mehr aber auch in den Bereichen Resilienz gegen hybride Einflüsse wie Desinformation. Das heißt aber auch mehr Verantwortung in einzelnen Bereichen wie Iran, Afrika, wahrscheinlich auch schwierigen Themen wie die Türkei. Das heißt wahrscheinlich generell international für die Europäer ein bisschen mehr aufzuschalten, weil es auf Seiten der USA wahrscheinlich größere Zurückhaltung bei internationalen Einsätzen geben wird. Die USA, das haben die Wahlen gezeigt, sind tief polarisiert, tief getroffen von der Pandemie. Das heißt, der Appetit auf internationale Abenteuer ist wahrscheinlich eher gering. Das heißt, diese beiden Sachen, der Fokus auf China als systemische Herausforderung und Europäer, ihr müsst in der Lage sein, ein bisschen mehr zu machen, die werden bleiben. Das wird ein bisschen netter formuliert werden. Aber da sind ganz klare Erwartungshaltungen. Und letzter Satz dazu, wir als Europäer müssen überlegen, was wir machen. Trump hat es auf eine sehr bullige, eine sehr schwierige Art versucht mit den Europäern. Jetzt kommt Biden und sagt sehr nett, liebe Europäer, ihr wolltet doch schon immer. Und was ist, wenn wir da nicht liefern?
Das heißt, die Amerikaner erwarten...
Darf ich ganz kurz?
Ja, Herr Masala, gerne.
Nur ganz kurz. Ich finde das Bild, das Sie benutzt haben, das Thomas Wiegold dann auch aufgegriffen hat und relativiert hat, dieses Reboots oder Resets auch falsch. Weil es davon ausgeht, dass sozusagen die Software und die Hardware noch funktioniert. Und ich glaube, sowohl Thomas Wiegold als auch Claudia Major haben schon klar gemacht, es geht nicht um ein Reset. Also die Software ist beschädigt und die Hardware ist beschädigt, weil sozusagen die strukturelle Lage oder die Konstellation in der internationalen Politik eine völlig andere ist, als sie noch vor 15 oder 20 Jahren war. Und von daher ist diese Vorstellung, man muss hier nur ein paar Stellschrauben drehen und dann sind wir wieder bei dem schönen transatlantischen Verhältnis, das wir irgendwie vor 20 Jahren hatten, die ist politisch gefährlich, weil es geht nicht um Stellschrauben. Es geht letzten Endes, wenn man dieses transatlantische Verhältnis will, schon um eine substanzielle Neukonfiguration sowohl der Hardware als auch der Software angesichts der Herausforderungen, wie sie meine beiden Vorredner beschrieben haben.
Das heißt dann aber auch, dass Donald Trump Dinge in Bewegung gesetzt hat, die die Biden-Administration fortsetzen wird. So oder in etwa so. Welche wären denn
das? Ich würde sagen, er hat sie verschärft. Das ist der Punkt. Ja,
es kommt auf einen hingucken.
Die wären auch bei einem demokratischen Präsidenten anstelle von Trump genauso gekommen. Nicht so brutal geäußert, nicht so harsch gegenüber den Verbündeten, aber in der Sache genauso.
Zum Beispiel der Abzug deutscher amerikanischer Soldaten aus Deutschland, 12.000 Mann, die hier weg sollen, aus Ramstein und den anderen Standorten. Dabei wird es bleiben.
Nein, das wäre in der Form so nicht passiert. Das ist ja, hat Trump ja auch gesagt, da geht es darum, Deutschland zu bestrafen, den unbotmäßigen Germans mal einen überzubraten. Teilweise sind diese Abzugspläne, wie sie noch bestehen, mal gucken, ob sie bestehen bleiben, ja auch einfach unsinnig. Nicht? Da werden irgendwelche Behörden von einem Ort an anderen verschoben, weil man das dann netter findet und dann sind sie eben nicht in Deutschland. Oder es werden Truppenteile von Bayern nach Italien verlagert, was auch so richtig keinen erkennbaren Sinn ergibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Die Kronjuwelen des US-Engagements in Deutschland, zum Beispiel die Airbase Ramstein, entscheidend für US-Präsenz nicht nur in Europa, sondern weit darüber hinaus. Da ist nicht im Ansatz die Rede davon, das aufzugeben.
Es ist ja teilweise auch wieder zurückgenommen worden. Also Das Afrika-Kommando und das Europakommando sind jetzt beide in Wiesbaden zusammengelegt. Die Position des Oberkommandierenden ist von einem 3-Sterne- auf einen 4-Sterne-General hochgezogen worden. Also da sieht man auch, dass das Pentagon weiterhin sozusagen fleißig gegen den Chef gearbeitet hat. Wir müssen jetzt natürlich sehen, wie das mit dem neuen Verteidigungsminister wird, was der noch in der Lage ist, in den letzten 60 Tagen der Amtszeit von Donald Trump anzustellen.
Letzte Ankündigung von Trump war ja, dass er die Truppen im Irak und in Afghanistan massiv reduzieren wird. Und die Amerikaner haben da ja einige Fähigkeiten, die zum Beispiel die Bundeswehr in Afghanistan nicht hat. Die ist komplett angewiesen auf die Luftwaffe der Amerikaner. Bleibt es dabei? Und was würde das für Konsequenzen haben? Oder ist das eine Ankündigung, von der man sagen kann, das war jetzt nochmal der letzte Wahlkampfakt, aber da passiert schon nichts?
Frau Major, das wird Sie sehr jetzt stark. Das wird sehr stark davon abhängen, wie das Pentagon diese Pläne umsetzt. Also mein Eindruck ist schon, auch mit diesem jetzt amtierenden Verteidigungsminister Christopher Miller, der will das ganz im Trumpschen Sinne bis zum 15. Januar durchziehen. Die Frage ist, was wird denn abgezogen bei dieser quasi Halbierung? Das Verteidigungsministerium hat es mal ganz hübsch auf die Formel gebracht. Wenn die 2500 seinen Mann Sanitätspersonal abziehen, dann haben wir ein Problem. Das Gleiche gilt bei 2500 Luftwaffensoldaten oder so. Also wie sich das schüttelt, was die Amerikaner da rausziehen, das wird eine entscheidende Frage sein bis Mitte Januar, ob dann auch die Deutschen und übrigens auch die Italiener sehr überhastet Afghanistan verlassen müssen, weil ihnen bestimmte kritische Fähigkeiten der Unterstützung fehlen.
Und wir dürfen darüber hinaus nicht vergessen, dass Biden im Wahlkampf in diesem Punkt auf einer Linie mit Trump lag. Ne? Also diese Endless Wars, die unendlich langen Kriege zu beenden. Das heißt, wir sollten nicht erwarten, dass eine Biden-Administration diese Entscheidung nochmal rückgängig macht, wenn Truppen sich schon in Bewegung aus Afghanistan wegbefinden.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir drehen uns de facto immer um das gleiche Thema jetzt, sowohl mit dem Abzug aus Deutschland als auch Afghanistan. Ich glaube, eine der Lehren, die wir auf jeden Fall von den letzten 4 Jahren Trump mitnehmen sollten, ist, dass es in ganz Europa eine deutlich höhere Sensibilisierung dafür gibt, wie abhängig wir Europäer von militärischen Fähigkeiten, aber auch von politischer Führung der Amerikaner sind. Das haben wir eigentlich alle gewusst, haben es immer so ein bisschen verdrängt. Aber wir haben gemerkt, dass Probleme in den transatlantischen Beziehungen ein riesengroßes Problem für uns sind, für unsere europäische Fähigkeit, Ordnung zu gestalten und unsere Interessen zu vertreten. Und selbst wenn das jetzt mit einem neuen Präsidenten und den Personen, die wir auch jetzt schon gelernt haben, die in der neuen Regierung vertreten sein werden, auch wenn das alles ein bisschen freundlicher sein wird, die Abhängigkeit haben wir vor Augen gehabt, auch in Syrien beispielsweise. Und wir müssen uns als Europäer eigentlich überlegen, ob wir langfristig damit zufrieden sein können. Also jetzt als wenigstens Überraschung können wir natürlich nicht sein. Aber wenn wir damit unzufrieden sind, warum ist so wenig im Bereich europäische Verteidigung in den letzten Jahren geschehen?
Das SWR2-Forum zum Thema Schutzschirm ohne USA. Wie verteidigt Europa seinen Frieden? Mit Professor Carlo Masalag von der Bundeswehr-Universität München, dem Fachjournalisten Thomas Wiegold und Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Major, wir alle haben vielleicht dieses kleine Filmchen gesehen, das der Herr Biden ins Netz gestellt hat, wo er die ersten paar Leute seiner neuen Mannschaft vorstellt. Und da ist auch ein Bildchen dabei. Da sieht man Biden und Merkel strahlend nebeneinander stehen. Ist dieses Signal, was da gegeben wird, ein Segen oder ein Fluch für uns?
Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. Nein, es ist natürlich ein Segen, weil es ganz deutlich zeigt, dass der zukünftige Präsident die transatlantischen Beziehungen, die Beziehungen zu Europa, die Beziehungen zur NATO und vor allen Dingen zu Deutschland als sehr wichtig einschätzt. Merkel ist die einzige Regierungschefin, Staatschefin, die in diesem Video auftaucht. Das heißt auch, dass die Beziehungen zu Deutschland als sehr wichtig eingestuft werden. Das ist natürlich schon mal eine gute Nachricht, gerade wenn man an Trump zurückdenkt, wo Deutschland eher so der Prügelknabe war. Das heißt aber auch, dass die Erwartungen an Europa und insbesondere an Deutschland enorm hoch sind. In allen Bereichen, vom wirtschaftlichen, vom politischen bis zum militärischen. Und das heißt, wir können uns einerseits in dieser Go-To-Rolle, also wir sind jetzt so ein bisschen der der Prime-Partner, der wichtigste Partner. Aber damit gehen Verantwortungen einher. Und dann kann auch gerade in den ersten 6 Monaten, in den ersten sechs Monaten der Biden-Präsidentschaft schnell die Frage aufkommen, liebe Europäer, liebe Deutschen, was macht ihr jetzt? Wenn wir alle gemeinsam in die Beziehung investieren wollen, wenn wir gemeinsam internationale Ordnung gestalten wollen, wenn wir als Demokratien international gemeinsam auftreten wollen, was tragt ihr bei? Und dann ist natürlich gerade an Deutschland, einziges Land, das in dem Video auftaucht, die Erwartung umso höher. In Klammern, in der Zeit werden wir in Deutschland im Wahlkampf stecken. Das macht so eine Debatte nicht einfacher.
Frau Major hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es besteht die Gefahr, und die sehe ich ein bisschen. Also es wird natürlich jetzt viel geredet darüber, dass allen klar ist, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen muss, etc. pipapo. Wenn man das aber wirklich ernst meint, dann wäre es eigentlich an der Zeit, zumindest also auf der europäischen Ebene, aber zumindest auch auf der deutschen Ebene, jetzt mal bald der Biden-Administration ein Angebot zu unterbreiten, in welchen Feldern man bereit ist, wo mehr zu übernehmen, damit die Karten auf den Tisch liegen. Ansonsten laufen wir wieder in eine so überhöhte Erwartungshaltung rein, dass die Biden-Administration Forderungen formulieren wird, wir uns an diesen abarbeiten werden, diese im innenpolitischen Streit in Deutschland oder in Europa dann zerschreddert werden und letzten Endes wir dann dabei rauskommen zu sehen, es hat sich so viel im transatlantischen Verhältnis dann doch nicht geändert.
Also wir haben Flugzeuge, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht tauchen und anderes Gerät, was auch ein bisschen notleidend ist. Was wollen wir denn da anbieten?
Also eine Frage ganz konkret, wenn Sie mich jetzt ansprechen, aber das ist jetzt sozusagen sicherlich etwas, weil mich das gerade beschäftigt, ist, wenn Sie sich die Ostflanke der NATO anschauen, dann funktioniert da die Abschreckung gegenüber Russland meines Erachtens ganz gut. In der Nordflanke aber werden die Russen zunehmend aggressiver. Und da stehen wir ziemlich hilflos da. Also das heißt, hier wäre zum Beispiel mal die Frage, inwieweit wir in der Nordflanke mehr Verantwortung übernehmen können.
Da meinen Sie die baltischen Republiken?
Nee, da meine ich auch, da meine ich Schweden, Norwegen, Finnland, die momentan sozusagen ziemlich mit russischem aggressiven Verhalten zu kämpfen haben. Wenn wir dann in den Mittelmeerraum gehen, dann stellt sich natürlich die ganze Frage, wie sieht es mit unserem Engagement weiterhin in Libyen aus? Wie sieht es aus sozusagen mit Blick auf die Instabilitäten, die sich uns in Nordafrika bieten? Also das sind alles solche Fragen, wo wir nicht erwarten können, dass eine amerikanische Administration unter Biden sich brennend dafür interessiert, die aber dennoch unsere Stabilität beeinträchtigen. Und da wäre es vielleicht nicht unsinnig, sich mal zu überlegen, wo kann man hier genau mehr Verantwortung übernehmen und die Amerikaner dann auch entlasten.
Brauchen wir sowas wie eine militärische Vision für Europa, Herr Wiegold?
Naja, wir brauchen vielleicht erstmal ein bisschen Ehrlichkeit. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja neulich in einer Rede sehr offen gesagt, Leute, guckt mal, welche Fähigkeiten wir in Europa nicht haben und völlig von den Amerikanern abhängig sind. Unter anderem die Abwehr ballistischer Raketen. Da liegt es bei fast 100%. Also da ist Europa, und da reden wir ja über etwas, was nicht irgendwie aggressiv, offensiv ist, nicht irgendwie militärische Fähigkeiten, um, was ja auch manche glauben, fremde Länder anzugreifen, sondern wir reden über ganz genuine Verteidigungsfähigkeiten. Und selbst Deutschland kriegt seit einigen Jahren sein geplantes Programm für ein neues Luftverteidigungssystem zur Abwehr solcher Raketen nicht wirklich auf die Reihe. Das bisherige System heißt Patriot, ist ein US-System. Das ist noch ein paar Jahre nutzbar. Dann ist es einfach überaltert und kann so nicht genutzt werden. Aber die Entscheidung darüber, was an dessen Stelle treten soll, die ist eine, die wird in Deutschland seit einigen Jahren so vor sich hingeschoben. Jetzt wird wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres irgendwie entschieden. Aber an solchen Stellen merkt man dann, da fehlt es. Da fehlt auch parteiübergreifend das Bewusstsein dafür, man muss etwas tun, und es wird sicherlich auch etwas kosten.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt in einer Grundsatzrede, sie finde, dass die Idee einer strategischen Autonomie Europas zu weit gehe Ohne die NATO und ohne die USA ginge es nicht, sagte sie in dieser Rede. Und der französische Präsident Macron hat ihr vehement widersprochen, spricht von einer europäischen Souveränität. Aber jetzt ist man vielleicht als uninformierter Beobachter erst ein bisschen verwirrt. Was ist das überhaupt, europäische Souveränität oder strategische Autonomie? Begriffe, die in der Diskussion so noch nicht aufgetaucht sind. Das mit der Luftverteidigung ist ja eine sehr konkrete Geschichte. Wie könnte sich denn da eine Linie Europas herauskristallisieren? Herr Marsala, Sie sind bei der Bundeswehr-Uni. Wahrscheinlich redet man bei Ihnen täglich darüber.
Ja, in gewissem Maße. Ich glaube, dass diese Diskussion völlig übertrieben ist. Und glaube auch, dass sie in Teilen auf Missverständnissen beruht. Also wenn man sich das Macron-Interview durchliest, in dem er nochmal sozusagen sich für diese strategische Autonomie ausspricht, dann stellt man fest, meines Erachtens, das ist meine Interpretation, er hat einen sehr politischen Begriff von strategischer Autonomie. Also das heißt letzten Endes, ich sage es jetzt einfach mal so, Europa muss in der Lage sein, seine wichtigen Entscheidungen über seine innen- und außenpolitische Entwicklung eigenständig treffen zu können. In dem militärischen Bereich plädiert er für halt stärkere Verantwortungsübernahme. Das macht die deutsche Verteidigungsministerin auch. Und hier meines Erachtens geht es ganz einfach darum, und Thomas Wiegold hat das gerade eben schon angedeutet, Claudia Major glaube ich auch, es geht ganz einfach darum zu gucken, was fehlt uns, damit wir in unserem unmittelbaren Umfeld mehr Verantwortung militärisch übernehmen können. Was fehlt uns da und wie kommen wir dahin, in einer relativ kurzen Zeit diese Fähigkeiten den Europäern zur Verfügung zu stellen, also europäische Fähigkeiten in diesem Bereich zu haben. Und das ist der Punkt. Wir bewegen uns gerade sozusagen auf der großen Ebene der Narrative, also ob die strategische Autonomie jetzt realistisch ist oder nicht. Aber letzten Endes in der Analyse sind sich Deutschland und Frankreich einig. Und mein Petitum wäre, ausgehend von dieser Analyse jetzt relativ pragmatisch zu gucken, was sind die Bereiche, in denen wir voranschreiten können, die wir brauchen, um militärisch einfach mehr Verantwortung übernehmen zu können.
Also da wollten... Jetzt ganz kurz, ich wollte sowieso was fragen, Frau Major. Die Franzosen und die Deutschen wollten ja zusammen ein Flugzeug bauen, beziehungsweise sehr viel mehr als ein Flugzeug, ein Luftverteidigungssystem, FCAS, Future Combat Air System. Und in der Mitte fliegt auch immer ein Flugzeug. Das wäre ja ein konkreter Ansatz, eine solche Fähigkeit aufzubauen. Aber wie steht es denn damit, Frau Major?
Na, dieses Future Combat Air System ist in der Planungsphase. Das ist 2017 gemeinsam von Präsident Macron und Kanzlerin Merkel auf den Weg gebracht worden. Das sind ja immer sehr, sehr langfristige Projekte. Das heißt, wenn dieses ganze System ist ja dann mit Drohnen und allen möglichen anderen Sachen noch verbunden, also ein ganz in sich geschlossenes System, wenn das wirklich entwickelt wird, dann wird das wahrscheinlich 2045 oder noch ein bisschen später wirklich fertig sein. Das heißt, wir reden hier von ganz langen Zeitlinien. Aber in der Tat wäre dieses Future Combat Air System ein Beispiel dafür, dass Europa im technologischen und im industriellen Bereich auf eigenen Beinen stehen kann. Ich möchte einen Punkt von Carlo Masala nochmal aufnehmen. Die Deutschen und Franzosen sind bei der Debatte über strategische Autonomie gar nicht so weit auseinander. Und deswegen finde ich es sehr ärgerlich, dass wir Zeit in Europa damit verbringen, Konzepte zu diskutieren, statt über konkrete Umsetzungen nachzudenken. Und wenn man sich mal kurz den Blick über den Atlantik vorstellt, wenn jetzt die USA auf Europa gucken und sagen, was machen die denn eigentlich, dann diskutieren sie Konzepte, wo sie im Millimeterbereich vielleicht einen kleinen Unterschied haben. Und das finde ich zutiefst irritierend. Europäische strategische Autonomie heißt letztlich in der Lage zu sein, Prioritäten zu definieren, die Mittel zu haben, sie umzusetzen mit Partnern, wenn ich möchte oder notfalls ohne. Das heißt, kann ich Regeln selber setzen in meiner Umgebung, in den internationalen Beziehungen oder muss ich mich den Regeln anderer unterordnen? Will ich ein Spielball sein zwischen den Amerikanern und China oder möchte ich selber aktiv intervenieren? Und das ist, glaube ich, die große Gretchenfrage für Europa. Inwieweit wollen wir in der Lage sein, eigene Prioritäten zu definieren und umzusetzen? Das wird in einigen Bereichen besser klappen, wenn man sich den Binnenmarkt anguckt. Da hat Europa 20% des globalen Bruttoinlandsprodukts. einheitliche Handelswettbewerbsregeln, somit, da kann man viel mehr globale Strukturen gestalten. In der Verteidigungspolitik ist die Abhängigkeit und auch die Gestaltungsfähigkeit super gering. Das haben wir gerade in den letzten Jahren mit den schwierigen transatlantischen Beziehungen gemerkt. Aber die Idee, dass man selber mehr gestalten kann, sollte halt nicht nur eine Reaktion auf schwierige transatlantische Beziehungen sein, sondern der eigene Anspruch. Der eigene Anspruch, Interessen vertreten zu können und Interessen schützen zu können.
Der nächste große Konfliktherd geostrategisch ist sicherlich der Konflikt zwischen den USA und China, handelspolitisch, aber auch militärisch. Was ist da die Aufgabe von Europa? Sollen wir den Amerikanern hier in unserem Bereich den Rücken frei halten oder wird von uns auch irgendwie eine Mitarbeit, Mithilfe erwartet bei der Eindämmung des chinesischen Einflusses?
Na, ich denke schon, dass zumindest eine Positionierung von Europa erwartet wird. Ob wirklich Eindämmung des chinesischen Einflusses, das ist dann eine zweite Frage. Nun hat Europa ja auch eigene Interessen, was China angeht, und die sind ja teilweise in sich widerstreitend. Auf der einen Seite als wichtiger Absatzmarkt, als wichtiger Handelspartner für Europa und gerade auch für Deutschland. Auf der anderen Seite aber auch ein politisches System, wo Europa eigentlich sagen muss, nee, also so wollen wir das aber nicht. Also ich würde weit, weit unterhalb der militärischen Schwelle da erstmal die Anforderungen an Europa sehen, sich da zu positionieren. Und wenn wir zum militärischen Bereich kommen, in der Tat, das hatte Claudia Major ja schon, glaube ich, anfangs gesagt, wenn sich die USA stärker auch militärisch als, naja, Antagonist gegenüber China positionieren und sehen, dann ist die Frage, welche Rolle wächst daraus für die Europäer in Europa? Und das bedeutet einfach mehr Aufgaben.
Trotz Brexit und Corona kündigt Großbritannien gerade ein massives Militärprogramm an. Wir haben ja auch angekündigt, uns massiver zu investieren in Rüstung. Das sogenannte 2%-Ziel bis 2024 sollen 2% vom Bruttoinlandsprodukt in Rüstung investiert werden. Das ist eine Selbstverpflichtung, die wahrscheinlich nicht einzuhalten ist und die auch zumindest auch seitens der SPD gar nicht eingehalten werden soll. Von den Grünen und den Linken wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Aber die Briten, die wollen jetzt massiv rüsten. Die haben daran natürlich auch ein Interesse, weil sie sich ein bisschen zum Solospieler gemacht haben in Europa mit dem Brexit. Aber da beginnt auch gleich die Diskussion, und was passiert dann mit dem Geld? Wird es möglicherweise verschwendet? Verschwindet es irgendwo in der Misswirtschaft eines militärischen Komplexes, der den Überblick verloren hat und nicht so richtig die Sachen steuern kann? Was würden wir denn mit mehr Geld machen, wenn es das gäbe?
Viel
Unsinn, Herr Wiegold, das müssen Sie aber genauer sagen.
Das war jetzt ein bisschen provokant. Das Problem ist einfach, mehr Geld alleine löst die Probleme der Bundeswehr ganz offensichtlich nicht. Das Verteidigungsministerium, die Ministerin verweisen da ja sehr stolz darauf, wie viel Steigerung der Verteidigungshaushalt in den vergangenen Jahren erfahren hat. Wenn man sich aber den Output anguckt, also ganz konkret den Klarstand von Gerät der Bundeswehr, dann hat sich diese doch deutliche Steigerung im Haushalt irgendwie nicht so richtig niedergeschlagen. Also um den amerikanischen Begriff Bang for the Buck zu gebrauchen, da ist sicherlich noch Luft nach oben in Deutschland. Und da muss man sich auch manche Dinge überlegen, ob man sie so weiter betreiben kann wie bisher. Ein Beispiel dafür ist das kürzlich abgesagte oder erstmal gestoppte Programm für die Beschaffung eines neuen schweren Transporthubschraubers. Da ist klar, man kann nur ein amerikanisches Modell kaufen, weil sonst gibt es nur von den Russen einen Hubschrauber dieser Größe. Den will man nicht kaufen. Also kommen zwei amerikanische Modelle in Frage. Eigentlich war klar, einer der beiden wird gekauft. Und dann stellte sich raus, die Deutschen haben das mit so viel Zusatzforderungen überfrachtet, unter anderem im Interesse der heimischen Industrie, dass es so teuer geworden wäre, dass es nicht finanzierbar ist. Also wurde es gestoppt. Also das sind einfach so Dinge, wo man sich überlegen muss, wie geht man mit dem vielen schönen Geld eigentlich um?
Wenn ich da mal Thomas Wiegold dazwischen gehen kann. Ich
Ladies first.
Klar. Ja, klar.
Danke. Ich glaube, dass wir über eine Luxusfrage reden. Das Budget, nach den letzten Budgetverhandlungen, die ja gerade laufen, wird es im nächsten Jahr noch mal ein kleines bisschen mehr. Dann kommen wir, glaube ich, so knapp auf 45,6 Milliarden, glaube ich. Aber danach geht es wieder runter. Und die Pandemie wird aller Voraussicht nach die öffentlichen Haushalte langfristig belasten. Wir wissen noch nicht genau, wie viel, aber alle Wirtschaftsforscher, alle Experten gehen davon aus, dass es zu einer Wirtschaftskrise kommen wird, die größer sein wird als die Wirtschaftskrise 2007, 2008. Und die Krise 2007, 2008 hat in den Jahren danach zu einem unheimlichen Kahlschlag in den europäischen Streitkräften geführt. Das lag einerseits an den generellen Einsparungen, das lag aber auch daran, dass die europäischen Staaten unheimlich ungerne zusammengearbeitet haben. Das heißt, jeder hat in seiner Ecke vor sich hingespart und dann haben sie irgendwann gemerkt, dass sie sich alle komplett kahl gespart haben. Wir arbeiten auch in der Bundeswehr immer noch daran, die Lücken von damals aufzufüllen. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, in eine Situation, wo wir so ein bisschen die Lücken gefüllt haben. Haushalte sind seit 2014 gestiegen. Aber wahrscheinlich geht es jetzt wieder bergab. In Deutschland relativ okay, weil wir bislang, ich betone bislang, weil es noch nicht vorbei, ganz gut durch die Krise gekommen sind. In anderen Staaten, wo die wirtschaftliche Lage vorher schon schwieriger war, ich gucke da jetzt vor allen Dingen Richtung Südeuropa, wird es außerordentlich schwierig werden. Das heißt, die Frage, die wir uns ehrlicherweise, auch wenn ich es sehr schade finde, stellen müssen, ist, glaube ich, nicht, wohin mit dem vielen Geld, weil das sehe ich gerade nicht kommen, sondern wie kommen wir eigentlich durch eine Situation, wo in absehbarer Zeit die Haushalte nicht steigen, sondern eher sinken werden, aber gleichzeitig die sicherheitspolitischen Anforderungen eher noch steigen werden. Weil wir gerne mit den Amerikanern gute transatlantische Beziehungen aufbauen werden, weil die internationale Sicherheitslage schwierig ist und weil möglicherweise infolge der Pandemie sich bestehende Konflikte weiter verschärfen werden und sich fragile Staaten noch weiter fragilisieren werden. Das heißt, eigentlich wird international die Nachfrage wahrscheinlich steigen nach Engagement, während bei uns die Finanzen im Keller gehen und wir wahrscheinlich sehr politisch darauf konzentriert sein werden, den wirtschaftlichen Wiederaufbau hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, die Frage, die uns umtreiben sollte. Wie gehen wir damit um? Nachfrage sicherheitspolitisch steigt, aber wir haben ehrlich gesagt weniger im Angebot und uns steht auch weniger der Kopf nach internationaler Sicherheitspolitik.
Und in beiden Fällen, also sowohl das, was Thomas Wiegold gesagt hat, als auch das, was Claudia Major gerade gesagt hat, liegt der Schlüssel meines Erachtens unter anderem in der Reform des Beschaffungswesens. Also wenn man sich anschaut, also sowohl der schwere Transporthubschrauber, dann sozusagen auch noch das G36, und das sind ja nur zwei Beispiele, wo es in der Beschaffung problematisch ist.
Das war das Sturmgewehr.
Wir sollten, das wäre zumindest mein Wunsch, wir sollten uns dieses Beschaffungswesen nochmal anschauen, das mit erheblichen strukturellen Problemen behaftet ist, die unter anderem dazu beitragen, dass selbst beschlossene Maßnahmen mit großer Verspätung dann bei der Truppe ankommen.
Lassen Sie uns nochmal den Blick weiten, weg von den Hausaufgaben, die alle unerledigt da noch in der Schublade liegen, hin zum großen Ganzen. Wir kennen jetzt zumindest einen Ausschnitt der Leute, die Biden nominiert für sein Kabinett. Darunter ist auch der Herr Blinken als neuer Außenminister, der Erfahrung hat als sicherheitspolitischer Berater von Obama. Kontinuität, Verlässlichkeit, das sind ja sozusagen die Kernkompetenzen der Diplomatie. Wenn die da sind, dann funktioniert das Geschäft. Das war jetzt unter Trump nicht so. Wie kontinuierlich wird es denn jetzt weitergehen? Was erwarten Sie für einen Kurs von der künftigen Regierung? Wird sie sich eher weiter isolationistisch zurückziehen, wie das Trump angelegt hat, oder wird sie eher wieder interventionistisch in der Weltgeschichte eingreifen wollen, wie das unter Obama war? Was meinen Sie, Herr Masala?
Also viele Namen, die jetzt sozusagen in dieser Biden-Administration gehandelt werden für Positionen, auch die wir jetzt kennen, die Positionen besetzen werden, standen in der Vergangenheit für einen liberalen Interventionismus. Das muss man einfach sagen. Also sie standen dafür, gegebenenfalls mit militärischer Macht politische Ziele irgendwo auf dieser Welt durchzusetzen. Ob das so kommen wird, ich finde das immer ein bisschen, naiv zu glauben, nur weil man vor 5 Jahren so war, ist man heute noch, weil letztendlich hat sich die Welt weitergedreht. Also diese beiden Administrationen wird sich zunächst einmal ja schwerpunktmäßig auf die Bekämpfung der Pandemie und die Behebung der wirtschaftlichen Folgeschäden konzentrieren müssen. Das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, inwieweit kann eine Biden-Administration hier sowieso von Tag 1 an einen Schwerpunkt auf die Außen- und Sicherheitspolitik setzen? Alle Leute, von denen wir wissen, dass sie für Positionen gehandelt werden, stehen jetzt nicht für irgendwelche Kuschelkurse in der internationalen Politik. Also, es ist zu erwarten, dass die Gangart, würde ich jetzt sagen, gegenüber Russland härter wird. Die war unter Trump sehr uneindeutig. Also je nachdem, ob man sozusagen im Pentagon war oder im State Department, gab es da verschiedene Signale. In China wird es, glaube ich, eine große Kontinuität geben als Systemantagonisten, dessen Aufstieg man hinauszögern muss, beziehungsweise dessen Ambitionen man einhegen muss. Von daher, es wird eine Mischung aus Kontinuität und auch natürlich aus Diskontinuität zu der Obama-Administration oder zu der Clinton-Administration geben. Wie sich das im Einzelnen ausspielt, hängt natürlich auch wesentlich davon ab, wie die potenziellen Antagonisten der Vereinigten Staaten, also China und die Russische Föderation, auf diese beiden Administrationen reagieren werden.
Und schließlich bleibt da noch ein ganz allgemeines Problem, dass nämlich der Krieg in demokratischen Gesellschaften ohnehin nicht vermittelbar oder nur schwerstens vermittelbar ist. Wie soll man das eigentlich da alles erklären, was sich in der Welt tut, in Syrien, Libyen, in der Sahelzone, im Jemen, in Afghanistan, Bergkarabach, Westsahara, Mali, Nigeria, Mosambik? Und das sind nur einige Krisenherde, wo derzeit gemordet und getötet wird von kriegsführenden Parteien oder einzelnen Gruppen, Terroristen, Warlords, wer auch immer da unterwegs ist. Der Bürger versucht zu reagieren und der tut das in der Regel, indem er sich mit den Opfern solidarisiert, indem er Empathie zeigt. Aber in dieser Überforderung ist das ja jetzt schon kaum noch möglich. Wie wird es mit der Akzeptanz für das Militärische also weitergehen? Ist das überhaupt vermittelbar? Mehr Engagement im Militärischen? Frau Major, was meinen Sie?
Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon eine Veränderung der Akzeptanz gesehen. Wir haben in den letzten Jahren auch in Deutschland zunehmend Verständnis dafür, dass wir uns nicht wegducken können, dass Deutschland von der internationalen Vernetzung, von globalen Warenaustausch, Geldströmen, Personenverkehr, dass wir davon abhängen. Wir sind ein international zutiefst vernetztes Land. Das heißt, wir profitieren von Stabilität und von Frieden in unserer Umgebung. Und deswegen können wir nicht so tun, als ob das, was da draußen abgeht, uns nichts angehen würde. Das ist, glaube ich, eine der großen Lehren der letzten Jahre. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass andere das für uns schon richten werden. Was die richtige Antwort ist, das ist eine große Frage. Und eine der Sachen, die Deutschland auszeichnet, ist, dass wir einen breiten Instrumentenkasten haben und versuchen, politisch mit Wirtschaft, Finanz und am Ende auch mit militärischen Mitteln versuchen, unsere Werte und Interessen einzubringen. Aber ich denke, ich würde das, glaube ich, nicht so negativ sehen und so absolut, wie Sie das eben gesagt haben.
Weil wir ganz nah am Ende dieser Sendung sind, Herr Wiegold, noch ganz kurz. Meinen Sie, die Akzeptanz für das Militär steigt?
Naja, also die Akzeptanz für das Militär in Deutschland ist in den vergangenen Jahren auch unter dem Eindruck der Krim-Annexion durch Russland gestiegen, was das Thema Landes- und Bündnisverteidigung angeht. Also es gibt, glaube ich, mehr als noch vor ein paar Jahren das Bewusstsein in Deutschland, Militär ist ein Stück Sicherheitsvorsorge, insbesondere jetzt für das eigene Land, für das eigene Bündnis, für den eigenen Kontinent.
Das reicht, weil wir leider Gottes am Ende sind. Und es war auch schon so ein schönes Schlusswort.
Das reicht nicht, ehrlich gesagt.
Dann machen wir noch eine Sendung. Das war das SWR2-Forum Schutzschirm ohne USA. Wie verteidigt Europa seinen Frieden? Mit dem Journalisten Thomas Wiegold, mit Professor Carlo Marsala von der Bundeswehr-Universität München und mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die meint, dass wir noch nicht alles dazu gesagt haben. Am Mikrofon war Thomas Ihm.